Ganz herzlich willkommen zu Folge 28 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin Jan Skodlarek und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, auf eine Expertin des Digitalen, auf jemanden, der ganz viel Schnittmenge mit mir hat im Digitalen, in den Themen, im Tech-Bereich, aber viel mehr Expertise. Und das ist ja auch Sinn der Sache, dass ich mir Leute einlade, die sehr viel Expertise haben und von denen ich auch profitieren kann und wir alle beim Zuhören. Und dementsprechend, bevor ich hier weiter im Intro versinke, sage ich Hallo Aya Jaff.
Hi Jan, ich freue mich dabei zu sein.
Ich freue mich erst recht. Aya, du bist, also vielleicht eine kurze Vorstellung, ein bisschen Bio, wir werden auch in deinen Werdegang sicher einsteigen. Du bist 95 geboren im kurdischen Teil Iraks, du hast dir ganz früh das Programmieren beigebracht und warst doch echt schnell und in jungen Jahren Teil der Tech-Szene, kann man auf jeden Fall sagen, und hast da auch eine ziemliche Karriere hingelegt, bist heute aber eine Tech-Kritikerin, die unter anderem das Buch Broligarchie geschrieben hat, auch was es damit aus sich hat mit dem Begriff und der ganzen Story dahinter und in der kritischen Haltung. Darüber werden wir gleich in der nächsten Stunde auf jeden Fall reden. Ja, wie geht's dir? Fangen wir erstmal so an. Wie geht's dir so?
Eigentlich geht's mir körperlich echt super, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man die News natürlich verfolgt. Frag ich mich persönlich, weil ich ja vorher gar nicht so journalistisch tätig war, wie ich es heute bin, ob das denn schon immer so wild zugegangen ist oder ob das erst so wild zugegangen ist, als ich dann wirklich angefangen habe, mich mehr mit Politik zu beschäftigen. Das ist, den Ball spiele ich mal an dich zurück.
Ja, gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall auch ein News-Junkie und auch als Autor so unterwegs wie eigentlich selten vorher. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen geguckt, was die Politik macht, aber auch erst die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, noch intensiver. Ich bin auch ein bisschen älter als du, dementsprechend. Ich glaube, in meinen 20ern habe ich das schon verfolgt, aber so richtig hardcore eingestiegen in soziale Netzwerke und auch in den Politikbetrieb der sozialen Netzwerke so etwas später. Aber ich finde auch, es geht so rund, so wie, also es ist manchmal belastend, es ist spannend, es ist interessant, aber es passiert total viel. Aber ich glaube, das hat ganz viel zu tun mit dem, was wir heute besprechen werden, unter anderem nämlich mit Technik, mit sozialen Netzwerken und mit dieser digitalen Infrastruktur.
Ja, also total. Ich glaube, wenn man einmal so diesen Punkt ja mal gesehen hat, zumindest in meinem Fall mache ich das ja in meinem Buch total damit fest, dass wir immer mehr Monopole ja auch sehen, dann kann man sehr viele dieser Probleme darauf zurückführen, dass da einfach eine riesige Konzentration an Macht in sehr, sehr vielen verschiedenen Teilen stattgefunden hat über die Jahre und dass das genau ja zu dem Problem geführt hat. Von verschiedenen Menschen, die einfach durchdrehen, also wirklich einfach, ich kann es nicht anders nennen, die drehen durch, die haben ein großes Ego, die wollen Dinge an sich reißen. Ich habe das Gefühl, wir sehen auch sehr viele Abgründe der menschlichen Natur in vielen Entscheidungen. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir vorgenommen, die Tech Bros in meinem Buch ein bisschen mehr durchzunehmen. Aber ich habe mir auch wirklich auf die Fahne geschrieben, jetzt nicht persönlich auf die Personen einzugehen. Mhm. Weil ich wirklich die Konzentration der Macht als problematisch empfinde. Und das kann für mich jede Person sein. Jedwede Person. Es kann ein Elon Musk sein, es kann ein Nicht-Elon Musk sein, der an der Spitze ist. Und am Ende des Tages wird halt jede Entscheidung davon diktiert sein, wie die Verhältnisse eigentlich im Unternehmen sind und wie das Verhältnis Unternehmen und Staat am Ende ist.
Deswegen gefällt mir das Buch ganz gut, weil es letzten Endes darum geht, dass du zoomst raus sozusagen. Das ist jetzt keine Biografie von einzelnen Tech-Dullis, sag ich mal, die irgendwie, egal ob sie jetzt Bezos heißen oder Musk oder Thiel, davon gibt es nicht nur genug. Die sind auch wichtig, denke ich, dass man diese Menschen probiert ein bisschen zu verstehen, auch wenn vielleicht Ferndiagnosen und dergleichen ein bisschen schwer und manchmal auch ethisch problematisch sind. Und man muss auch kein ausgebildeter Psychiater, Psychiaterin oder Psychologe, Psychologin sein, um zu sehen, dass da bei manchen Leuten so ein bisschen was komisch läuft, vielleicht von Elon Musk, so, ja. Sondern du guckst dir die Machtstrukturen an und die systemischen Strukturen im Internet und in der Broligarchie. Jetzt möchte ich diesen Begriff mit dir ein bisschen auseinandernehmen. Dein Buch heißt auch so, Broligarchie, Untertitel die Machtspiele der Tech-Elite und wie sie Fortschritt verhindern. Kannst du uns kurz diesen Begriff so ein bisschen näher bringen? Was heißt denn das?
Klar, also es ist ein Wort, es setzt sich zusammen aus Tech-Bro, dem Bro-Teil, und Oligarchie. Und man merkt es auch immer wieder im internationalen Kontext, dass dieses Wort sich immer wieder durchsetzt, wenn es darum geht, irgendwie vor allem in der Tech-Szene die Menschen, die dort Macht haben, zu beschreiben. Das sind die Broligarchs. Und wenn ich auf jeden Fall von Broligarchie spreche, dann meine ich kein einzelnes Unternehmen, auch keine einzelne Person, sondern wie gesagt, dieses Machtgefüge, in dem wir uns dann befinden. Also eine kleine Gruppe extrem reicher Tech-Unternehmer, die eben durch Plattformen, Kapital, Infrastruktur einfach zunehmend Einfluss auf unsere politischen Entscheidungen in der Öffentlichkeit als auch im Alltag eben auch ja, bekommt. Und dieser Begriff, der stammt nicht von mir, der stammt von der Journalistin Carol Cadwalader und sie beschreibt damit eben auch Männer in der Tech-Elite quasi, die eben nicht über klassische Ämter ihre Macht ausüben, sondern ja, über Technologie, über die Plattformen, die sie dann gegründet haben, die sozialen Netzwerke, die wir alle kennen, über die Algorithmen und ja, sie beschreibt da auch in ihrem Newsletter How to Survive the Broligarchy immer wieder Momente, wo sie immer wieder auch in ihr Visier auch gerät und dafür Probleme sorgt. Kann ich jedem empfehlen, sich da mal mit der Journalistin auseinanderzusetzen. Sehr interessant.
Danke für diesen ersten Tipp. Und ja, für alle, die in der politischen Theorie nicht ganz so beheimatet sind, also die Oligarchie natürlich, also die Herrschaft von einigen wenigen, wie du gerade schon sagtest, ne? Als Herrschaftsform, man kennt es vielleicht auch aus, wir reden manchmal so bei Russland, ne? Dass man sagt, das sind so Gas- und Öl-Oligarchen, ne? Also Menschen, oft Männer, nicht ausschließlich, aber oft Männer in Machtpositionen, in außerordentlichen Machtpositionen. Ohne dass man sie in diese Machtposition gewählt hätte, auf jeden Fall. Ja, das ist total spannend. Und nicht nur schreibst du darüber irgendwie akademisch oder du hast es dir natürlich alles auch per Recherche und ideengeschichtlich super durchdacht, aber vor allen Dingen hast du auch eine eigene biografische Erfahrung, eine eigene Geschichte in der Tech-Welt. Also kannst du vielleicht kurz deinen Hintergrund so ein bisschen schildern? Also ich sagte schon, du hast dir früh Programmieren beigebracht, aber das ist ja schon eine ganz erstaunliche Geschichte dann und du gut Fuß gefasst, auch in dieser Welt, die du jetzt kritisierst.
Klar, wie viel Zeit hast du? Das ist mein Lieblingsthema. Das ist so meine Origin-Villain-Story. Ich würde sagen, ich habe mit 16 in die Tech-Welt geblickt, weil es ja damals noch so einen ganz anderen Anschein gemacht hat, würde ich sagen. Also die hatten sehr viel mit progressiven Werten auch geworben. Ich erinnere mich daran, dass Mark Zuckerberg wie diese Open Floor Plans im Office gezeigt hat, dass die Lean-In Sheryl Sandberg hat über Feminismus gesprochen. Wir haben extrem viele gute Initiativen von Google gesehen beispielsweise. Dementsprechend habe ich wirklich zu diesen Gründern aufgeblickt und habe mir die Forge und Forbes geschnappt und habe mir deren Bilder rausgerissen und habe gesagt, okay, ihr hängt jetzt an meiner Wand, so will ich sein und jetzt muss ich erstmal studieren, was es denn braucht, um so zu werden wie ihr. Und natürlich habe ich dann irgendwann Muster gesehen. Zum einen, dass sie alle irgendwie in irgendeiner Weise Informatik meistens studiert hatten, an der Elite-Universität waren und eben gegründet haben. Also das waren so die drei heiligen Grale und ich war so, okay, dann muss ich das jetzt wohl machen. Und hatte mir dann einfach diese Ziele so rausgenommen und ja, ich muss sagen, das mit dem Programmieren hat mich insofern so beeinflusst, dass ich ja relativ früh das Programmieren begonnen habe. Ich war jetzt nie sonderlich gut darin, aber ich habe mich wirklich sehr zeitaufwendig damit beschäftigt und auch mit verschiedenen Programmiersprachen und habe halt in sehr viele verschiedene Gruppen reingucken können. Und bin dann auch relativ schnell auf eine Gruppe sehr motivierter ja, Jungs leider komplett gestoßen, die halt eben einen Börsenplanspiel aufbauen wollten, Tradity, das gibt es auch heute noch. Und da habe ich mich, also die haben die Idee formuliert auf so einer Plattform und ich habe mich dann einfach gemeldet. Ich so, ja, hey, braucht jemand, der das für euch aufbaut? Dann kann ich das gerne machen. Und so kam es dann, dass ich dann die CTO war quasi von diesem Börsenplanspiel für, ich glaube, gute 5 Jahre und
Darf ich kurz
genau.
einhalten? Das sind die Tech-Sachen, die ich mir auch nur so erschließe. CTO ist Chief Technical Officer,
Ah,
richtig?
ja,
Ja. Ja,
genau, Chief
okay.
Technical Officer.
Ja.
Ich werde mehr darauf achten, dass ich diese Definition mal mit reinhole. Genau, und dann war ich eben der Chief Technical Officer. Das heißt, ich habe so zwei Welten miteinander verbunden. In meinem Kopf war das perfekt. Endlich die Finanzwelt kann ich verstehen, aber auch die Tech-Welt irgendwie in meiner Konstellation voranbringen. Und so kam diese Vermählung einfach für mich. Das waren zwei Themen, die mich auch wirklich seither dann begleitet haben. Mhm. Und dieses Börsenplanspiel war insofern auch prägend für mich, dass ich in sehr viele Elite-Universitäten auch reingucken konnte. Allen voran war es die WHU beispielsweise, weil ich dann, weil dann auch die ganze Gruppe, wir waren ungefähr 25 Leute, ich würde sagen, ich glaube fast 80% von denen ging auf die WHU. Ich war, ich habe sehr viel mitbekommen, wie wer auf diese Universitäten geht und wer Zugang zu Wissen hat. Und ich war dann irgendwann so ernüchtert, dass ich eine Biografie wie meine eben so wenig gesehen habe, weil sie echt teilweise von ihren reichen Onkels irgendwie angemeldet wurden für dieses Börsenplanspiel, weil Junge, du wirst irgendwann mal unser Unternehmen erben, besser, du verstehst, wie Aktien funktionieren. Habe ich mir dann gedacht, wow, okay, dann würde ich gerne eigentlich ein Intro auch mal schreiben für Menschen wie mich. Und so kam dann das allererste Buch Moneymakers. Daran habe ich ein paar Jahre geschrieben, da war ich 18, ich glaube mit 21 vielleicht kam das raus. Und es kam.
Ich habe theoretisch, laut meiner Recherche kam es 2020 raus. Das ist nur so als, ja. Du kennst dich besser aus, aber ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht.
Wirklich. Ich finde das super, dass du das gemacht hast, weil ich bin so schlecht mit meinen eigenen Jahreszahlen. Daran merkt man, dass ich wirklich auch nicht lüge, wenn ich andere Sachen verfehlen sollte. Aber ich habe mich sehr ähnlich eben mit den Vorbildern, aber auch mit Menschen unterhalten, die halt eben auch so ein bisschen kritisch natürlich über die Börse gesprochen haben. Also auch wenn es der Titel nicht anmutet, Moneymakers und auch der Verlag, wo es rauskommt, nicht so anmutet, habe ich doch schon da auch kritische Worte für den Kapitalismus gefunden und habe darüber gesprochen, dass es durchaus beispielsweise begründet ist, warum wir ein schlechtes Bild von der Wall Street haben oder warum man halt eben jetzt nicht einfach so schnell reich werden kann mit Aktien und Co., aber warum es eben trotzdem wichtig ist. Also ich glaube, das war einer der ersten Bücher, die dann auch wirklich über die Rentenlücke beispielsweise gesprochen haben, die uns Frauen haben ja vor allem später das Problem, dass sie viele Jahre nicht anerkennen lassen können oder nicht haben oder nicht wissen, dass sie es können und dass sie dann halt später in die Armut rutschen. Und das habe ich dann halt eben auch dort thematisiert. Und glücklicherweise kam es zu einer Zeit raus, wo so sehr viele Menschen Zeit hatten, Bücher zu lesen. Es war während der Corona-Pandemie und das wurde quasi ein Bestseller und ich habe mich dann quasi mehr dazu entschieden, okay, ich werde jetzt noch tiefer reingehen in diese Startup-Welt, noch tiefer in die Tech-Welt und habe dann über verschiedene Stationen, Inkubatoren, Accelerator, das sind alles Programme, die Menschen quasi versuchen, finanziell, aber auch inhaltlich zu unterstützen, eine eigene Idee zu formulieren und Investoren zu finden. Über verschiedenste Programme versucht, eine eigene Idee auf die Beine zu stellen.
Und jetzt darf ich unterbrechen und trotzdem bist du nicht deine Villain Origin Story gesagt, also deine Schurken-Hintergrund sozusagen natürlich Zwinker, Zwinker. Und trotzdem bist du nicht den Weg gegangen, der letzten Endes dich zur bösen Milliardärin gemacht hätte oder sonst was. Wie kam es denn dazu? Also hast du einen Moment gehabt, wo du einen Bruch hattest? War das ein schleichender Prozess? Man hat ja selten so Momente, wo man aufwacht und und Eureka und sonst was, sondern es ist wahrscheinlich etwas Schleichendes. Aber wie war das für dich? Gab es da so einen Entfremdungsprozess oder?
Das ist so eine gute Frage, weil rückblickend machen natürlich manche Momente total Sinn, dass ich mich dann total von mir selber geekelt habe, vor Entscheidungen, die ich treffen musste oder gezwungen war, dann zu treffen. Aber
hast du Beispiele dafür, wenn du möchtest?
Sehr gerne. Also ich habe Beispielsweise habe ich mich damals auf ein Stipendium beworben bei der Women Who Code Stiftung für ein Programm beim Tech-Milliardär Tim Draper. Und also dieser Tech-Milliardär, muss man wissen, der ist unglaublich interessiert daran, junge Menschen sehr früh im Leben abzuholen und sie zu motivieren, quasi ihre eigene Idee zu finden. Und dafür lädt er quasi international, ich glaube, um die 70 Leute pro Quartal ein, und dann dürfen die sich in, er nennt es Draper University, es ist keine akkreditierte Universität, muss man sagen, ist so typisch amerikanisch, die nennen das dann so, und dann hat
Trump
es,
hatte auch eine, ne? Trump University gab es ja auch tatsächlich.
mein
Ist
Gott.
pleite gegangen natürlich, aber weiß noch nicht, was man da hätte lernen können oder sollen oder ob es sie mehr als auf dem Papier gab. Aber Trump University neben Steaks und Trump irgendwas, und es gab ja Trump alles, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, was ging bei der Draper University?
Ja, also bei der Draper University habe ich viele Sachen gelernt, wie die quasi in den USA das Thema Unternehmertum natürlich auch angehen. Aber du hast jetzt natürlich gefragt nach wirklich Momenten, wo ich das Gefühl hatte, hier läuft irgendwas schief, hier wird mir irgendwas beigebracht, was ich irgendwie nicht so toll finde. Und da gab es eine Woche, die uns allen aufgesetzt wurde im Curriculum, die hat er Survival Week genannt. Und diese Survival Week, die soll uns quasi zum echten Unternehmer machen. Und in dieser Woche sollten wir Dinge lernen, die außerhalb des normalen Betriebs quasi einen Unternehmer ausmachen. Also nicht nur was über Recht und nicht nur was über, wie schreibt man einen Businessplan, sondern sie wollten uns das nicht genau sagen, was das genau ist. Aber wir wurden dann quasi so mitten in der Nacht einmal geweckt, und dann wurden wir um 3 Uhr nachts wirklich zu einer versteckten Location von diesem Milliardär gebracht, und also mit Augenbinde, damit wir wirklich auch nicht wissen, wo er sein
Wow.
Anwesen hat. Und dann hieß es, okay, wir müssen jetzt auf uns alleine gestellt erstmal sehr lange wandern gehen beispielsweise. Er würde uns nicht sagen, wie lange. Ich würde links und rechts schauen nach Stunden der Wanderung, und ich würde merken, da sind meine Kommilitonen irgendwie am Struggeln. Also sind langsam erschöpft. Der eine hatte Asthma, der andere hatte Fußprobleme. Oder dann hieß es direkt nach dem Wandern, okay, wir müssen jetzt alle gemeinsam ins eiskalte Meer springen. Und das sind so die weniger extremen Sachen, aber das waren schon so Sachen, wo ich mir dachte,
Ja.
hey, was daran macht uns jetzt irgendwie zum guten Unternehmer? Aber gut, dann zieht man das halt durch, wenn das so eine Mutprobe ist von einem Milliardär. Aber eine Übung halt eben, die ist mir im Kopf geblieben und die hat mich auch einfach für die nächsten 10 Jahre einfach verfolgt. Und zwar sollte ich wirklich beweisen, dass ich mir die Hände blutig machen kann. Und dann waren wir auf so einer Art Bauernhof, und ich sollte für meine Gruppe quasi, für die ich verantwortlich war, weil ich deren Gruppenanführerin war, sollte ich einen Huhn rauszerren und die Kehle durchschneiden. Und
Okay.
das war schon, das vergesse ich nicht so schnell. Also das ist, ich hatte bis dato noch nie einen, überhaupt so ein Tier überhaupt in der Hand. Und dann wurde mir aber erklärt, dass Tim total toll findet, also er hat das selber erklärt quasi in der Runde, dass er das total toll findet, dass Mark Zuckerberg ja jedes Tier, was er irgendwie isst, selber erlegt. Und daran merkt man, was einen guten Unternehmer ausmacht, dass man konsequent die Sachen auch machen muss, die einem zum Erfolg verhelfen. Und wenn man das nicht machen kann, dann lebt man quasi, ja, dann ist man so ein Phony. Also man gibt dann quasi nur so zu, jemand zu sein. Und ja,
Der
weil
echte
ich
Mann,
ja.
so Männlichkeitsvorstellung auch, ne? Der echte Mann, der ist
Ja.
wie hart, und der echte Mann, der versorgt sich selber, und der, ne, wenn man Fleisch isst,
Ja.
dann tötet man es zuvor, so.
Ja.
Ja, krass.
Es hat tatsächlich. Ich habe diese Männlichkeitsperspektive gar nicht so sehr mitbekommen in dem Moment. Durch diese Linse habe ich das nicht gesehen, weil wir waren auch Hälfte Frauen, Hälfte Männer in diesem Kurs, und es wurde nie jetzt betont, like be a man or man up. Das war es nicht. Aber es war eher einfach nur so, werd ein guter Unternehmer. Damit beweist du uns, dass du wirklich ein Entrepreneur bist. Und das hat die ganze Sache für mich sehr verzwickt gemacht natürlich, weil meine gesamte Gruppe, als auch ich, wir wollten ja dann irgendwann auch gefundet werden von diesem Milliardär. Und ja, das habe ich dann nicht aufgelöst bekommen, anders als dass ich dieses Huhn dann wirklich töte und mit dem Trauma gelebt habe. Aber Also wenn ich darauf zurückblicke, dann bemerke ich schon sehr viele Muster von dem, was halt als gut bewertet wird in diesem Tech-Bro-Mindset und worüber man auch gewillt ist, hinwegzusehen. Also Stichwort moralische Grenzen, persönliche Grenzen, auch dieser Gruppenzwang irgendwie, dass es unvermeidbar ist, was man da jetzt machen muss, dass das Opfer, das man bringen muss, dass man das nicht in Frage stellen darf, wenn jemand mit Autorität auch dahinter steht, mit Geld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schon etwas, was man auch, finde ich, in Interviews auch immer wieder mithört oder mitschwingt, dass alle diese Bros eine Art Hierarchiedenken voranstellen, die sich selber oder die sich selbst eben ganz oben in der Pyramide sehen. So als ob sie haben jetzt so viel ihre eigenen moralischen Grenzen überschritten und sie haben jetzt das Recht, sich einfach jetzt wirklich an die Spitze zu stellen, weil jetzt haben sie jetzt alles gemacht und du hast es eben nicht gemacht und deswegen bist du nicht da. Das ist auch eben dieser ganze Mythos von self-made und ich habe selber an die Spitze geschafft und da können wir ganz viel drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Und ja, ich habe die Story, du erwähnst die im Buch und ich habe es, also wir müssen das mal festhalten. Du wurdest von der Tech-Elite, von einem Milliardär als sehr junger Mensch, ne? Also warst du überhaupt schon 20 oder du wurdest als Teenager von einem Milliardär gezwungen, ein Huhn umzubringen. Erstmal das, Punkt. Und dann zweitens aus vermeintlich pädagogischen Gründen der Charakterentwicklung und der Aneignung dieser Silicon Valley-Ziele und dieser neoliberalen, politischen Weltbilder vielleicht auch.
Ganz genau. Ich würde noch gerne eine Ebene reinbringen, weil also wir waren alle total hungrig beispielsweise, total müde. Wir haben in Zelten übernachtet in der Kälte. Also das hat ja auch schon, also wir waren ja auch teilweise mit Veteranen da unterwegs, die uns irgendwie beigebracht haben, wie man Waffen benutzt und so weiter. Also dass wie würde ich es jetzt nennen, es ist schon verschränkt mit diesem Militärgedanken. Das hat ja auch an diese ganzen Bootcamps erinnert.
Mich und, auch.
Ja, und das auf jeden Fall habe ich überall wieder gesehen, also von verschiedenen Oaths, die wir auch immer wieder aufsagen mussten, also wirklich Sprüchen, die ich auswendig können musste zu jeder Tages- und Nachtzeit, sonst wäre ich irgendwie bloßgestellt worden vor der ganzen Gruppe. Also das waren ganz viele Elemente, die man, glaube ich, auch von diesen ganzen Militärgurus kennt.
Also erstmal nochmal danke, dass du darüber redest. Also wenn wir auch gar nicht glaubt, darüber reden willst, ist es eben sicherlich total, du hast angedeutet, es ist ja auch traumatisch. Also ich selbst esse übrigens Fleisch und habe auch schon mal sowas gesagt wie, oder so Gedanken, oder wenn ich eine Doku schaue und da sind Jäger und Jägerinnen und sowas. Nur grundsätzlich finde ich das, wenn man Tiere isst, grundsätzlich finde ich das keine schlechte Idee, dass es nicht komplett entkoppelt ist. Also jetzt so zu denken, das Steak wächst irgendwie im Supermarkt in der Tiefkühltruhe oder so, ne? Das ist ja Quatsch. Das sind Tierteile und man sollte zumindest tierethisch, wenn man Fleisch isst, diesen Hintergrund haben, dass das echte Wesen waren und so. Ne? Aber natürlich sollte ganz niemals sollte niemand dazu gezwungen werden, der es nicht will. Andererseits die Frage, ob man es dann können sollte, ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber vielleicht wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wie krass ist das denn? Ne? Wie krass ist das denn? Und dass das so rausgenommen wird, dass das so gedacht wird und auch das Ganze vielleicht von einem popkulturellen Hintergrund. Du kennst ja auf jeden Fall auch American Psycho, ne? Den Roman von Bret Easton Ellis oder die Verfilmung mit Christian Bale. Ne? Also die Idee, dass der neoliberale Kapitalist auch über Leichen geht oder irgendwie Blut an den Händen hat, das gibt es ja eigentlich schon auch als Parodie, als Satire. Ja. Also American Psycho ist eine ultra brutale Satire. Der Roman war einige Jahre in Deutschland indiziert. Der Film ist nicht annähernd so eklig wie der Roman, den ich auch als Teenager, glaube ich, als Teenager schon gelesen habe und den ich irgendwie auch krass fand, so, ne, aber der irgendwie letzten Endes auch so ein Sinnbild und so eine Metapher auf diese blutige, damals auch schon eigentlich Aktienwelt und so ist, Wall Street Welt ist, so, ne? Und das ist ja eigentlich krass, ne? Also wie kommt denn, also da geht ja jegliche Ironie verloren, wenn man, wenn man dann wirklich junge Menschen zwingt, Blut an den Händen zu haben für diese neoliberale Bro-Ideologie. Das ist ja fast schon, also ist es eben keine Satire, weil es dir wirklich passiert ist und weil es nicht fair ist und weil es eben total, weil es eigentlich Missbrauch ist, weil es faktisch Missbrauch ist, das mit Menschen zu machen, die es nicht tun wollen. Aber es ist eigentlich schon so, als würde die Satire dort irgendwie weiterleben und als wären diese Milliardäre komplett unironisch. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder sehen, oder? Auch jetzt, heute noch.
Ich bin so dankbar, dass du diesen Vergleich machst zu diesem Film, weil ich glaube nicht, dass die Menschen, mit denen ich damals umgeben war, das als Satire verstanden haben. Ich bin ehrlich. Ich glaube, die hatten den auch teilweise so ein bisschen als Vorbild. Also diese ganze routinierte Art auch zu leben, von ich mache mir morgens eine Gesichtsmaske, dann gehe ich alleine ins Gym, dann gehe ich alleine in den Wald, dann gehe ich alleine mein Unternehmen, mein Empire aufbauen, wie sie dann immer so schön sagen. Also das ist deren Leben. Warum sollten sie darin eine satirischen Hieb irgendwie sehen? Also was ich aber vor allem dann bemerkt habe, was mit mir passiert ist, ist, dass ich, als ich diese Grenze für mich überschritten hatte, war ich so, okay. Da war irgendwie so ein Damm für mich gebrochen, von wegen, jetzt kann ich mich ja auch verstellen. Jetzt, ich verstehe beispielsweise, wieso jemand wie Elizabeth Holmes entstehen konnte. Diese Frau, diese Unternehmerin, die ja der ganzen Welt gesagt hat, dass sie mit nur einem Bluttropfen ganz viele Werte beispielsweise auslesen kann. Hat man dann herausgefunden, das ist ein großer Scam. Sie hat viele Investoren um ihr Geld betrogen.
Die Firma hieß Theranos, ne?
Oder genau, ja. Genau.
Ja.
Und es ist nicht gut gealtert. Das hatte ich damals auch als Facebook, als Teenie, als Titelbild, die Frau. Und, aber was ich verstehen kann, ist, wie so eine Frau, wie sie entstehen kann. Also man hat ja auch herausgefunden, dass sie ihre Stimmlage verändert hat, wie sie spricht, wie sie rüberkommt. Ich kann mich ganz klar daran erinnern, wie ganz viele Menschen wie ein Genie rüberkommen wollten. Also, dass ich überhaupt programmiert habe, das war für sie schon so, sie hat jetzt schon so einen Headstart. Sie wird jetzt schon so als leicht, ich will es jetzt nicht autistisch nennen, aber so als leicht obsessive, extrem fokussierte Frau wahrgenommen. Und hätte ich da jetzt beispielsweise krass betont, dass ich auch an Fashion oder sowas interessiert wäre, dann wäre ich nicht mehr in dieses Bild, hätte ich nicht mehr in dieses Bild reingepasst vom perfekten Founder. Der perfekte Founder, der geht nämlich über seine Grenzen, der gibt alles für das Unternehmen, der ist obsessiv, der ist und egal, wann du diesen Founder auch fragst, wofür er das macht, dann ist die falsche Antwort, und das lehren sie einen literally, dass man das nicht sagen darf, du darfst nie sagen, du machst es fürs Geld, weil sonst sind die Investoren nicht da. Aber alles auf deinem Pitch-Deck muss darauf hinweisen, dass es Geld macht. Also alles. Du darfst dir keinen Markt aussuchen, der zu klein ist. Du darfst keine Strategie auswählen, die dich nicht irgendwann zu einem Monopol macht oder Monopolisten. Und das war so die einzige Art und Weise, wie man ja erfolgreich wird. Und ein Kurs, der mir beispielsweise auch in dem Zuge auch nicht nur in Amerika empfohlen wurde, sondern auch in zahlreichen anderen Programmen, auch hier in Deutschland an den Universitäten. Das war dieses How to Start a Startup von Y Combinator. Das ist so eine YouTube-Reihe, die hat auch, ich glaube, mittlerweile Millionen von Views. Ich meine, Y Combinator, wer es nicht kennt, das ist eine Startup-Schmiede von Sam Altman gegründet, dem jetzigen Gründer von OpenAI. Und da hat er quasi junge Gründer darin ausgebildet, wie man ein Unternehmen gründet. Und eines dieser Lessons war halt eben von Peter Thiel. Und da sagt Peter Thiel ganz klar, der einzige Faktor für den Erfolg eines Startups ist, wenn sie zum Monopol werden. Und das so klar als Ziel zu formulieren, auch in seinem Buch Zero to One, was ja teilweise immer noch in den Bestsellerlisten ist,
es geht gar nicht um Wettbewerb, ne? Also das ist ja die Idee dahinter. Es geht gar nicht um Wettbewerb, sondern du musst wirklich nicht nur ein Player sein, du musst der dominante Player sein. Du musst alle anderen auffressen, du musst alle anderen rausdrängen und am Ende wirklich so ganz zentral und wie systemtragend sein, wie jetzt zum Beispiel Amazon oder wie
Genau.
eben einige andere Firmen heutzutage, die einfach oder hinter den so behind the scenes gerade Palantir oder sowas, ne? Also ein großer, nicht nur ein großer Player, sondern ein riesiger Player. Das muss
Ja.
direkt die Idee sein. Und ich sage Palantir, weil Peter Thiel, ich weiß nicht für alle, die es nicht wissen, Peter Thiel ist jemand, der hat unter anderem PayPal mitgegründet, aber eben ist jetzt auch bei Palantir natürlich schon viele Jahre dabei und auch so jemand, der total in der Broligarchie so ein bisschen als graue Eminenz so auch vielleicht auch auftaucht, ne? Also wir reden viel über Musk und Zuckerberg und so weiter und Bezos, zu Recht sicherlich, aber es ist auch krass, wie viel da an Strukturen einfach da sind und wie Leute einfach ja auch mit ihrer Politik. Ein Peter Thiel hat auch ganz früh gesagt, wie du ja auch weißt, ganz früh gesagt, dass Demokratie und Freiheit nicht vereinbar seien. Ne? Das ist auch krass, ne? Die spielen ja mit offenen Karten.
Ja, also das ist, also daran merkt man ja auch, was die Mentalität oder der Grundgedanke ist, den sie ja dann verfolgen. Wenn du sagst, das ist nicht kombinierbar, dann sagst du aber, Startups, die Monopolisten werden oder Monopole bilden oder was auch immer, monopolähnliche Strukturen dann haben, die bitte auf die Eins, dann kommst du sehr schnell auch zum dritten Baustein, nämlich, dass es irgendwann halt CEOs als Staatsmänner geben sollte. Und das ist wirklich der feuchte Traum dieser Männer. Das ist, also immer wieder wird als Beispiel beispielsweise in anderen Büchern, die jetzt damals vor ein paar Jahren quasi geschrieben wurden, genannt, wie toll und effektiv wäre ein Staat, wenn Steve Jobs den leiten würde, wie er Apple geführt hat, wie kreativ, wie viele Innovationssprünge hätten wir denn dann? Und dann wird immer wieder der Vergleich gezogen, dass eigentlich Unternehmer die echten Helden quasi des Ganzen sind und dass Staatsmänner ja, dass die Demokratie quasi keine Chance hat gegen solche Systeme, weil und das wollen sie ja quasi versuchen, also am Ende dann tatsächlich auch versuchen. Die wollen dann nicht mehr gewählt werden, sondern die wollen uns diese Bürde des Wählens ja nehmen und für uns entscheiden. Und wenn wir, glaube ich, irgendwann genau alle unser Hab und Gut, unser Willen abgeben, dann, glaube ich, sind wir in deren Welt frei. Dann können wir in einer Welt leben. Und das fand ich so witzig, dazu habe ich einen Artikel geschrieben. Ich nenne es Tech Bro Socialism. Dann zeichnen sie immer diese Welt auf von, oh, die Realität könnte so schön sein. Wir müssten alle. Oh, hörst du meinen Hund? Moment, ich mache die Tür kurz zu. Ach, oh, du hörst sie nicht? Okay, perfekt. So. Wir müssten alle nicht mehr arbeiten, wir müssten alle nicht mehr aus dem Haus gehen, um irgendwelche hässlichen Sachen zu machen, sondern wir können alle faulenzen und ich weiß nicht, ein Grundeinkommen quasi beziehen, was durch eine Robot-Attacks oder so weiter, was für Ideen da jetzt rumgeistern, weiß ich gerade auch nicht, aber die haben sich halt einfach dieses Bild ausgemalt von, was wäre, wenn wir alle frei wären durch Technologie, aber alle unter, und das sagen sie dann nicht, natürlich alle unter unserem Joch, so als Tech-CEOs. Das wird immer dann ja, verschwiegen. Ich weiß nicht, ob du den Artikel kennst, der geht auch immer wieder viral auf LinkedIn, dieses You will not own anything in the future. And it will be great. So, das ist so das Versprechen, was sie irgendwie immer wieder aufbauen wollen. Von, du kannst dir jetzt kein Eigenheim leisten, ist doch nicht so schlimm. Du wirst eh später dein Auto nicht mehr besitzen, dein Handy nicht mehr besitzen. Es wird alles über Abos geklärt werden. Und diese Abos, die werden alle erschwinglich sein. Und du wirst sie alle irgendwie, ich bin so, geht's euch gut? Die Leute können sich teilweise nicht mal mehr Essen leisten. So, ja, und ihr denkt an Abos und daran, wie ihr noch ein Service automatisieren könnt. Ja, egal. Du merkst, ich habe sehr viele Gefühle, was diese
Nein,
ganzen Zukunftssachen angeht.
immer raus mit den Gefühlen, immer raus mit den Gedanken, da ist total viel dabei. Ja, also ich muss doch gerade denken an diese ganze Dystopie, es klang natürlich dystopisch, ne? Wir haben so einen Tech-Feudalismus, ne? Sind die neuen Aristokraten, Peter Thiel, Zuckerberg, Bezos sollen dann zukünftig regieren. Also der gute Wirtschaftler ist der oder Wirtschafter ist auch der gute Politiker. Erstmal eine sehr, sehr naive Vorstellung, vor allem eine naive Äquivalenz irgendwie, ne? Weil warum sollte jemand, der gut mit Geld umgehen kann, auch gleich gut mit dem Gemeinwohl? Ist ja, die Idee der Politik ist ja eigentlich schon im großen Gemeinwohl, auch wenn es oft scheitert, beziehungsweise nicht ganz realisiert wird. Aber wieso sollte jemand, der gut schwarze Zahlen generiert, automatisch, ne, gut soziale Probleme lösen können? Und aber ich habe es als Dystopie kurz angedacht, aber dann muss ich denken, wir leben doch schon mittendrin, ne? Also wir haben in den USA einen Donald Trump, der als Businessman auftritt, der durch die Sendung The Apprentice auch total als Businessman gepusht wurde, zum Teil auch verzerrt, ne, komplett aufgeblasen. Es gibt mittlerweile Leute, die in der Show als Macher und Macherinnen involviert waren, die sich im Nachhinein entschuldigen, dass sie dieses Trump-Bild, dieses Narrativ, er ist dieser erfolgreiche Milliardär und alles, was er anfasst, wird zu Gold, dass die das zu aus dramaturgischen Gründen auch einfach erhöht haben, ne? Dass sie das einfach erzählt haben, weil es eine geile Sendung war, ihn als so Überboss zu inszenieren. Und wir haben dasselbe ja in Deutschland jetzt mit Friedrich Merz, ne? Also ich habe ihn nicht gewählt, meine Hörerinnen und Hörer wird es jetzt nicht so mega überraschen. Und wir sehen einen Friedrich Merz, der ja auch BlackRock, der auch letzten Endes so ein bisschen fast schon so als Arbeitsanpass Peitsche da steht und immer wieder sagt, Leute, ihr müsst mehr arbeiten und hört auf mit der Lifestyle, Teilzeit und so, diese ganzen Sachen. Und du denkst dir ja, so, wow, das ist ja schon eine Realität.
Ja, Jan, nee, ich habe auf jeden Fall Merz gewählt, weil ich der Überzeugung bin, dass ich mehr arbeiten soll, weniger krank sein.
Als Motivation hast du das denn gewählt.
Ich glaube auch daran, dass er unser Rentenproblem lösen wird. Ich glaube daran, dass er wirklich ist die Lösung all unserer Probleme, sagen wir es mal so. Also
ja, viele Grüße an den Fritz an dieser Stelle. Aber vielleicht ein bisschen zurück zu der Macht oder auch vielleicht auch Übermacht von einzelnen Firmen und einzelnen Infrastrukturen. Und da ist mir bei der Recherche ein Fall besonders aufgefallen, ein besonders krasser Fall, den glaube ich auch nicht alle kennen. Und das ist der Fall von Nicolas Guillou, heißt der. Den kennst du wahrscheinlich auch. Nicolas Guillou ist ein französischer Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und dieser Richter muss auf Anordnung der Trump-Regierung auf bestimmte Services von US-Technologiefirmen wie Amazon, Microsoft, Google oder auch PayPal verzichten. Das heißt, Klartext, Trump hat gesagt, dreht ihm den Hahn ab, dreht ihm die Infrastruktur ab. Der darf kein Amazon-Konto haben, der darf keine Microsoft-Produkte, keine Software von denen nutzen, der darf kein Google-Konto haben, kein Gmail, was auch immer. Und hier schreibt das ZDF heute, berichtet über den Fall wie folgt, ich zitiere: Der französische Richter Nicolas Guillou ist abgeschnitten von allem Digitalen, wie er vor 2 Wochen, also als der Artikel rauskam, der französischen Zeitung Le Monde erzählte. Und das ist kein Versehen oder kein technischer Fehler, sondern volle Absicht. Denn er wurde von der Regierung von Donald Trump mit Sanktionen belegt, wie auch mehrere seiner Kollegen. Weil er als Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag den Haftbefehl gegen Israels Premierminister Benjamin Netanyahu mit autorisierte, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Zitat Ende. Also das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch krass, ne? Also da wird jemand komplett, also digitale Exklusion auf präsidentiellen Befehl und die ganzen Firmen, die genannten, sagen, na klar, machen wir, Herr Trump.
Es ist absolut krass. Also als ich das gelesen habe, war ich so, oh wow, jetzt würde ich aber erwarten, dass die Regierung sich komplett dafür lautstark einsetzt, dass das so nicht geht, dass wir jetzt Alternativen brauchen, dass sie verstehen, was die Konsequenzen sein können, wenn man eben nicht politisch konform ist. Und da war es ganz schön still. Ich weiß, hast du da irgendwie was Krasses gehört, dass die Regierung da irgendwas dazu gesagt hat?
Also unsere jetzt, du meinst wieder den Herrn Merz. Ja, nee, eben. Das ist ja die Frage. Wir leben eine absolute Tech-Dominanz aus den USA. Besonders krass in diesem Fall Nicolas Guillou, aber auch in vielen anderen Fällen sehen wir sie ja. Ne? Mhm. Also auch zum Beispiel, dass klar, die USA haben auch ziemliche Dominanz, was Geheimdienstinformationen, was Tech-Informationen angeht, Stichwort Ukraine, aber vielleicht das Militärische, vielleicht noch als eigene Baustelle, bleiben wir im Zivilen. Auch da haben wir eine absolute Übermacht seitens der USA und wir haben da jetzt eigentlich einen, sagen wir es ruhig, einen verrückten König. Ich habe letzten Monat erst mit Thomas Zimmer, mit dem Historiker Thomas Zimmer, anlässlich einem Jahr Donald Trump Revue passieren lassen, wie Donald Trump die Demokratie Stück für Stück demoliert, ne? Und es wird ja eigentlich auch da eigentlich nur wilder und auch trotz der ganzen Grönland-Nummer und alles. Und man darf niemals denken, das wäre jetzt vorbei und er hätte sich jetzt beruhigt und das wird jetzt irgendwie normalisiert werden. Nein, der Typ ist ein absolut krasser Machttyp. Einige sagen ein Faschist aus guten Gründen. Andere auf jeden Fall kritisieren ihn als, ja, als eine Form des verrückten Königs sozusagen. Er ist unberechenbar und er hat diese Tech-Firmen unter seiner Kontrolle. Und die europäische Antwort, die Antwort aus Deutschland, die ist noch ziemlich verhalten, oder?
Ich habe sehr viele Emotionen, was dieses, was die Frage quasi angeht, was, wie die Antwort sein sollte. Weil mein Herz sagt beispielsweise, wir sollten sehr radikal darauf antworten und überhaupt die kapitalistische Struktur ansprechen und angehen und sagen, warum? Warum denken wir, dass dieses System uns überhaupt noch langfristig dienen kann als Gesellschaft, also mehrheitlich gedacht? Ich rede wirklich von den 99% der Menschen. Weil ich glaube nicht daran, ich bin ehrlich, dass der Kapitalismus in irgendeiner Weise jemals an einem Ort enden wird, der nicht im Monopol ist und nicht in der Einschneidung unserer Grundrechte. Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die da noch sehr viel Hoffnung haben, aber ist es nicht. Also es ist nicht meine Hoffnung. Was ich aber dann oft machen muss, leider, weil wir ja sehr oft auch über den Status quo reden und was heute gemacht werden kann, dann ist eigentlich, und das ist super, super traurig und auch der größte, darf ich Mindfuck sagen?
Bitte sag Mindfuck.
Also das ist der größte Mindfuck für mich. Ich setze mich gerade eigentlich für den Kapitalismus ein, weil ich merke, wir leben ja in monopolistischen, oligopolistischen Strukturen und ich würde gerne eigentlich wieder zurück zu einem Ort, wo zumindest mal der Wettbewerb noch da war. Zu einem Ort, wo wir Gesetze hatten, die teilweise noch durchgesetzt wurden, wo wir Aufspaltungen von Monopolen irgendwie wirklich hatten und gesagt haben, das darf nicht sein, wo wir große Strafen auferlegt haben, die wirklich den Unternehmen geschadet haben. Zu so einer Zeit würde ich gerne zurückkehren. Und das ist so ein bisschen das Argument, was ich, glaube ich, vielen Menschen immer bringen muss. Also diesen Hardcore-Kapitalisten, die sagen, nein, das ist so gut und nur durch den Kapitalismus kriegen wir irgendwie Innovation oder neuen frischen Wind. Und dann sage ich, aber du merkst ja gar nicht, das ist nicht mehr der Kapitalismus. Der Kapitalismus, der macht sich über Wettbewerb, ja klar. Wir haben in der Startup-Branche, aus der ich ja komme, wir haben keine realistische Chance, irgendeine Alternative zu Google aufzubauen, weil sie einfach schon diese ganzen Räume so sehr kontrolliert und auch mit den Staaten so sehr zusammenarbeitet. Also wir haben ja auch da einen Login quasi, der ja auch von unserer Regierung her auch gewollt ist. Also von nach außen hin sagen sie ja schön und gut, okay, wir merken die Menschen, die wollen und merken, okay, Big Tech ist ein Problem geworden und so ein Richter, der kann zum Beispiel alle Rechte irgendwie auf diese Plattformen dann, dem kann das alles genommen werden. Gut, dann setzen wir uns nach außen hin für digitale Souveränität ein. Und ey, wirklich, Jan, ich musste wirklich, vor ein paar Jahren musste ich googeln, so, verstehe ich was anderes unter Souveränität als die Regierung? Ich habe wirklich gegoogelt. Ich so, Souveränität, Definition, vielleicht bin ich ja diejenige, die das irgendwie seit den Teenagerjahren irgendwie ganz falsch im Kopf hat. Aber Souveränität bedeutet ja für mich unabhängig sein. Unabhängig, eigenständig sein.
Bestenfalls, ganz genau.
Bestenfalls. Und das will die Regierung ja nicht. Also gerade hat Rebecca Lehnhardt von den Grünen ja eine Anfrage gestellt und gefragt, wie viel zahlen wir denn an Lizenzen wirklich als Bund an Microsoft? Und die Zahl ist ja, also das ist absolut krass. Wir zahlen im Jahr 500 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen. Bitte was? Und dann stellen die sich nach draußen hin und sagen, der Bundestag, der will sich von Big Tech lösen. Und das sollen wir bitte feiern. Aber dann schaust du da rein und die Alternative ist Delos. Und was ist Delos? Für alle Menschen da draußen, im Prinzip ist es immer noch ein Zugang zu Microsoft-Diensten, nur aber in deutscher Verpackung. Okay, toll, wir sind jetzt in einem europäischen Datenzentrum wenigstens. Wenigstens. I'm sorry, das ist keine Übergangslösung. Das ist nichts, was ich gutheißen kann. Also wir sagen Nein zu Microsoft und Ja zu Microsoft im selben Moment. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich.
Stimmt.
Und ich finde, also genauso wie es Greenwashing gibt, gibt es auch Souveränitätswashing, und das macht die Regierung.
Sehr schön, Souveränitätswashing. Das gefällt, also es gefällt mir nicht, gefällt mir deine Kritik daran. Gefällt mir natürlich, die Tatsache gefällt mir nicht. Und ja, es ist krass, wie viel Macht solche CEOs haben, solche Firmen haben, auch hinsichtlich sozialer Netzwerke, ne? Also ich bin wie du aktiv auf vielen sozialen Netzwerken. Ich war auch lange aktiv auf Twitter, heute X so. Und tatsächlich habe ich nochmal nachgedacht in Vorbereitung für heute. Ich habe auch mal bei einer Talkshow mitgemacht, hier bei 13 Fragen. Kennst du die vielleicht? Kennst du bestimmt,
ja,
ne? Genau.
Ja, da war ich auch mal.
Entschuldige, siehst du, bei 13, super, super Nummer, 13 Fragen, richtig gute Nummer von ZDF. So, gibt es auch auf YouTube und so. Ne? Für alle, die es nicht kennen, man ist da so quasi in einem Raum, in so zwei Teams, nicht ganz Teams, auf jeden Fall unterschiedliche Positionen. Man kann sich so, wenn jemand was sagt, was man gut findet, dann kann man so auf die anderen auch wirklich zugehen, so räumlich. Das ist so eine ganz nette, man versucht so letzten Endes einen Konsens herzustellen zwischen unterschiedlichen politischen Positionen. Ist eine sehr coole Sendung. Und ich war da zu Gast in der Folge Elon Musk zerlegt Twitter. Sollten wir unsere Accounts löschen?
Muss ich mir anschauen.
Ja, weiß nicht, ob das gut gealtert ist tatsächlich, ne? Weil das war Ende 22, ganz frisch nach der Übernahme. Und da war ich, rate erst mal, auf welchem Team war ich denn? Wo war ich denn?
Du warst pro Elon Musk. Du hast dich dafür eingesetzt, dass er endlich mal wieder respektiert wird, weil er ein sehr starker Unternehmer ist und auch SpaceX und alles gegründet hat. Ich bin mir sicher, dass
genau. Ja, jein. Also ich war tatsächlich die Frage war, sollen wir unsere Accounts löschen? Und meine Antwort war nein. Ich war damals ganz frisch nach der Übernahme, war ich einer von jenen, die sehr schnell in die Reaktanz, in die Trotzhaltung gegangen sind und habe gesagt, nein, auch wenn jetzt so ein blöder Tech-Milliardär kommt. Ja, und dann, wenn auch so ein blöder Tech-Milliardär kommt und der kauft jetzt unsere Plattform. Ich habe dann noch so gedacht, das ist ja irgendwie die Plattform von uns, die Plattform ausmacht, letzten Endes auch. Ne? Also man produziert als User Content, man füttert das Ganze, und wer uns diese Infrastruktur bereitstellt, ist mir doch egal. Ne? Kannst mich mal, Big Man, so ungefähr. Wir sind hier die ganz vielen kleinen Chefs, und mir ist mir doch egal, wem der Laden gehört. Ich bleib jetzt erst recht. Mittelfinger hier, wir zeigen euch's schon und so. Ne? Und Ende 24 habe ich nach einem langen Entfremdungsprozess auch das Gegenteil nicht nur behauptet, sondern auch die Exit-Bewegung mit Max Czollek mit angeführt. Also da sind wir wie viele, es gab viele Exit, Hashtag Exit, Twitter-Abschiede. Und da habe ich gesagt, Leute, ey, nee, es geht nicht mehr. So, ne? Und rückblickend wundere ich mich selbst, ne? wie naiv ich war. Wie naiv ich war zu denken, dass man als kleiner User oder auch als nicht so kleiner User, ne, ich hatte 20.000 Follower, Dunja Hayali und viele andere Große waren bei Exit mit dabei, das waren ein paar Millionen Follower zumindest von unseren Accounts, aber man dachte lange Zeit, ich dachte lange Zeit, ist doch egal, was ein Musk macht, vorhat mit der Plattform, wir regeln das schon. Wie naiv kann man sein?
Ach, ich verstehe total, was du meinst mit wie naiv kann man sein, aber ich glaube, das Gefühl, was du ja hattest, ist, dass dir da so ein Raum genommen wurde, so ein öffentlicher Debattierraum, der hat dir ja sehr viel gegeben.
Ja.
Und das Argument ist ja im Raum. Also diese Sachen, die sie ja aufgebaut haben, die wurden zur Infrastruktur. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt sage, du darfst die U-Bahn nicht mehr nutzen. So, dann würdest du dich auch wehren und du sagst, okay, ich muss aber mit der U-Bahn ja irgendwie auch zur Arbeit, und es ist schon auch cool, mit der U-Bahn zu fahren, weil dann bin ich so schnell bei A, Punkt B, C, keine Ahnung was. Und das ist das ganze Argument, was ich dann auch habe. So, sie sind leider so groß und so essentiell geworden, dass sie zur Infrastruktur werden. Und das ist der Grund, warum die Leute dann halt eben nicht weg können und warum oder nicht weg wollen. Es ist, ich finde es soweit. Ich weiß gar nicht, ob ich das so als naiv beschreiben würde, weil ich persönlich bin ja ein krasser Verfechter von deine individuelle Entscheidung wird nicht so viel beeinflussen, wie du dir vielleicht wünschen würdest. Weil im Prinzip haben wir ja gesehen, dass ein Hedgefonds wie Elliott Management, was jetzt ja sich eingekauft hat bei Twitter und plötzlich über Führung, Strategie und politische Richtungen mitentscheidet, dass das zeigt, dass der Cap Table, also wirklich wer am Tisch sitzt und Anteile hält, das ist nicht nur eine finanzielle Struktur, sondern das entscheidet, wie was mit dieser Plattform passiert. Ja. Und das hätte im Prinzip ja auch schon vorher passieren können, was du ja beschreibst, dass auf einmal jemand an der Spitze ist, der das alles ausnutzt und der das alles für sich nutzt. Und truthfully, wir wissen gar nicht, was vielleicht vorher schon passiert ist, was aber gar nicht so an die große Glocke vielleicht gehängt wurde. Deswegen ist eigentlich meine Art, wie ich rangehe, und ich glaube, für viele Menschen stößt es ihnen auf, weil sie gerne sofort was machen wollen würden, ist es eigentlich zu sagen, man muss Unternehmen unterstützen, die eben nicht nach dieser Logik aufgebaut sind, von One King in the Middle, und an dem orientieren sich alle Stakeholder, alle Menschen, die irgendwas mit diesem Unternehmen zu tun haben, müssen nach seiner Pfeife irgendwie tanzen oder nach ihrer Pfeife. Dagegen spreche ich mich aus. Und deswegen beispielsweise habe ich auch im Buch so Beispiele genannt, dann ganz zum Schluss, wo wir gesehen haben, wie Widerstand sich formt. Also da ist mir ein Beispiel im Kopf geblieben, mit dem ich auch jetzt im Rahmen auch meines Max Planck Fellowships quasi arbeite. Das ist eine Driver Cooperative, die also eine Fahrerkooperative, die sich dafür einsetzt, dass sie eine Alternative wirklich aufbauen in New York City für Menschen, die eben nicht mit Uber oder ich weiß nicht, was da für alle anderen Services da sind, Volt oder wie die alle heißen, dass sie eben nicht auf Big Tech da ausweichen wollen. Und da hat sich da jemand wirklich hingestellt, aus dem Volk heraus, das ist kein Millionär, der hat eine App programmiert und hat gesagt, jeder, der sich als Fahrer hier anmeldet, der kriegt einen festen Anteil des Unternehmens, der kriegt einen festen Stundenlohn, der kann nicht einfach gefeuert werden, der wird auch nicht gefeuert, wenn er die Fahrten irgendwie ablehnt oder was auch immer. Und dieses Konzept hat mir so viel Hoffnung gegeben, weil mittlerweile machen die 6 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Also das ist auch nicht super klein. Das sind jetzt immer nicht diese kleinen Bauernhöfe, von denen man so immer spricht, die Kooperativen, an die man denkt, sondern es gibt es ja auch im Tech-Sinne. Also man kann Unternehmen anders aufbauen, und das sollten wir ganz, 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 ganz groß schreiben, dass das geht. Was ich gerade sehe, und da würde ich gerne noch deine Meinung dazu haben, ist diese Boykottbewegung beispielsweise, die wir gerade bei ChatGPT sehen. Da gehen gerade verschiedene Clips viral, wo Professor Galloway, ein renommierter Journalist für den Tech, für die Tech-Startup-Szene, als auch Rutger Bregman, ein Mensch, der sich da sehr viel für Circular Economy und so weiter einsetzt, dass die sich stark machen und sagen, wir müssen jetzt beispielsweise von ChatGPT weg und unsubscriben, weil sie beispielsweise der größte Donor sind von Trump und 25 Millionen Dollar irgendwie da gespendet haben zuletzt. Und wir müssen zu Claude. So.
Einer anderen, jetzt für alle, die es nicht wissen, einer anderen KI.
Genau, ja. Zu einer anderen KI. Was hältst du davon?
Also ich persönlich nutze ChatGPT sehr selten und bin eh ein bisschen KI-skeptisch, musste mal aufpassen, nicht so wie so ein, wie so ein Fortschrittsfeind, ist ja auch schnell, man kriegt schon das Vorwurf, das ist ein Vorwurf, ja. Dass man irgendwie fortschrittsfeindlich ist, so. Ich verstehe schon, dass KI ganz viel Tolles leisten kann, gerade auch im Medizinischen, im Professionellen, ne, also Radiologie oder sowas, ne, also was jetzt so, dass eine KI Sachen erkennen kann bei bildgebenden Verfahren viel schneller zum Teil als Mediziner, Medizinerin es können und so, weil eben KI Abertausende, Millionen Bilder vielleicht vergleichen kann, ganz schnell. Das verstehe ich total. Aber dass wir jetzt KI in unserem Alltag und für jede Kleinigkeit maximieren sollten und dass keiner von uns mehr in Urlaub fährt, ohne vorher ChatGPT zu fragen, was packe ich in meinen Koffer für einen Sommerurlaub? Und dann erinnert dich ChatGPT, dass du, weiß ich nicht, eine Badehose, Bikini und Sonnencreme brauchst oder so. Ne? Das ist dann, also ich denke nicht, dass wir möglichst viel Denken outsourcen sollten. Ich sehe auch total die klimaethischen Konflikte. Also, dass es total viel Wasser und Ressourcen und Rechenleistung eigentlich auch beansprucht, wenn man das nutzt. Deswegen sollte eh schon eine gewisse Hürde da sein, finde ich, dass man das eben nicht für den größten Nonsens und für den reinen Spaß und dann dauernd nutzt. So. Und das aber jetzt ChatGPT auch noch in den Trumpismus involviert ist und dass die jetzt auch noch spenden und so und dass das auch noch eine politische Schlagseite bekommt, wie einige andere Firmen auch, das stößt mir natürlich auch sauer auf eigentlich. Und ich finde diese Boykottbewegungen durchaus sinnvoll. Ich war ja, wie gesagt, selber Teil von einer bei der Hashtag Exit-Nummer. Und ich denke, wir sollten schon ganz selektiv vorgehen bei dem, was wir nutzen und was nicht. Und ich denke auch, es ist ein Stück weiter ein langer Entfremdungsprozess oft, ne? Also manche sind auch konsequenter, auch als ich damals bei Twitter zum Beispiel war. Manche haben sofort, als Musk da war, alles hingeschmissen, alles gelöscht, gesagt, danke, ciao. Ich habe noch überlegt, gehadert, war trotzig, so, ne? Also sowas kann ich auch verstehen, wenn dann nicht alle sofort, also das ist, glaube ich, auch eine Charakterfrage, ne? Wie schnell man dann bereit ist, auch einen Abschied, einen Schlussstrich zu machen. Aber ich denke durchaus, dass wir eine ethische Verantwortung haben, uns auch den Plattformen und Firmen und somit auch CEOs hinzuwenden, die die Welt vielleicht ein Stück weit besser machen. Und wenn es so ein Stück ist, als zumindest ein Stück weit schlechter oder massiv schlechter. Ne? Und auch wenn dann ein ChatGPT sicher eine leistungsstarke KI ist, ne, steht auf der anderen Seite der Waagschale eben, dass total viel an Schaden entsteht. Über Bande, unsichtbar, natürlich. Aber man muss das hinzudenken, sollte das hinzudenken. Und insofern stehe ich diesen ChatGPT-kritischen Bewegungen mehr als wohlwollend gegenüber, habe einiges auch schon geteilt auf Instagram und Co., aber bin zum Beispiel auch noch auf Meta-Plattformen unterwegs, ne? Also du ja auch und so. Also wo zieht man dann den Schlussstrich, ne? Also eigentlich müsste man ja, weiß ich nicht, sein Handy in den See werfen. Nein, in den See natürlich nicht. Eigentlich müsste man sein Handy irgendwie, ne, in den Müll werfen und dann in die Blockhütte ziehen, so ungefähr, ne? Das wäre, aber nee, müsste man nicht, ich sag das jetzt aus Spaß, ne? Aber was die Frage, wo zieht man den Schlussstrich für sich? Wie siehst du das? Hast du da einen Tipp oder wie das geht?
Ich glaube, da sind wir tatsächlich mal ein bisschen woanders, meinungstechnisch. Ich finde das super spannend, wie du das gerade begründet hast, weil bei allem kann ich eigentlich im Prinzip nicken und sagen, dass alles, was du beschrieben hast, dass ich das auch sehe und auch eine ethische Verantwortung sehe. Ich glaube, mein größtes Problem mit dieser ganzen Boykottbewegung im ChatGPT-Bereich, nicht bei Twitter, davon rede ich nicht, aber in diesem ChatGPT-Bereich ist, dass das Argument so aufgebaut ist, dass unsere Abos sie erfolgreich machen. Aber das stimmt faktisch so nicht. Wenn unsere Abos als individuelle Menschen ausfallen würden, das sind wenige, sehr, sehr wenige Prozentzahlen vom gesamten Kuchen, die da ins Wanken geraten. Insofern bin ich bei dem Grund nicht ganz dabei, wie sie das Argument quasi aufbauen, weil wenn man sich anschaut, wie auch Investoren so quasi einen Unternehmenswert bestimmen, dann sind da auch viele, viele Faktoren dabei, die erstmal nichts damit zu tun haben, wie viel das Unternehmen an sich verdient, gerade aktuell, sondern es ist mehr, es geht um die Projektion, es geht um das Potenzial. Wie sehr kann KI in Zukunft unser aller Leben bestimmen? Und da sehen wir gerade ja einen riesen, riesen Trend, der KI so stark und so groß aufgebläut hat, mit der Hoffnung, dass irgendwann mal Artificial General Intelligence, AGI, auf uns zukommt und so weiter und so fort, dass wir da alle irgendwie dranbleiben sollten und deswegen gründet jeder ein AI-Startup und dann wird es gleich in Millionenhöhe bewertet. Deswegen macht für mich jetzt erstmal das Abo zu canceln keinen großen Unterschied. Was aber einen großen Unterschied macht, und deswegen finde ich die Bewegung immer noch sympathisch und will mich nicht dagegen stellen, ist, dass wenn man so in die Schlagzeilen kommt und die Big Tech-Leute ins negative Licht zieht und zeigt, dass die Menschen gewillt sind, quasi die Struktur anzuerkennen und zu sagen, hey, entweder wir brauchen das nicht oder es werden mehr Studien vielleicht gemacht innerhalb der Unternehmen, die diese KIs nutzen, die dann quasi rauskommen und sagen, so viel Sinn sehen wir gar nicht darin, irgendwie mit KI zu arbeiten, dann hat man es wirklich geschafft, der ganzen Branche quasi einen Hieb zuzusetzen, weil dann sind die Investoren schon auf jeden Fall deutlich, sagen wir mal so, deutlich verunsicherter, wie groß das wirklich werden kann. Weil wenn die Meute dagegen ist, dann sind da auch natürlich Gründer dabei, Unternehmensleiter und so weiter, Menschen, die die große Strukturen auch führen, Menschen, die sich dann vielleicht dagegen stellen, ChatGPT in Universitäten einzusetzen, in unseren Handys einzusetzen, in verschiedenen Services, ihre eigenen Startups einzusetzen. Und das ist der echte Hebel, der dann mobilisiert werden kann. Das finde ich super. Und dafür setze ich mich auf jeden Fall ein. Es ist, finde ich, schon unglaublich gut und stark, dass der Widerstand da ist in Form von Neugründungen oder halt eben auch, ich würde sagen, auch kleineren KIs, die dann auf den Markt kommen. Mhm. Also wirklich KIs, die dann nicht mit der ganzen Welt gespeist sind als Wissensplattform, sondern eigentlich nur in einem bestimmten Bereich Dinge abklären. Darüber redet man viel zu wenig, über diese ganzen kleineren KI-Modelle, die ja trotzdem dann sinnvoll sind. Ja, also ich glaube, ich würde davon abraten, zu einem anderen Cloud-Anbieter, also zu einem anderen KI-Anbieter wie Claude zu wechseln. Das würde ich nicht machen, weil am Ende kritisiert man ja genau diese monopolistische Struktur von Datencenter, wie viel Investment da reingeht, auch vom Staat, auch von den Unternehmen, die das Ganze mit nach vorne treiben. Ich würde eher dazu aufrufen, politisch Druck zu machen. Und wenn man kann, auf die eigene Universität beispielsweise zuzugehen und zu sagen, nein, wir wollen kein ChatGPT, keine Lizenz hier kaufen. Nein, wir wollen das nicht implementieren. Wenn du ein Startup hast, dass du dich dagegen einsetzt, dass das quasi noch mehr um sich greift.
An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Ja, total spannend, und Widerstand ist so ein bisschen auch das Stichwort, nicht nur heute, sondern öfter auch in meinem Podcast. Ich frage mich, was können wir eigentlich tun? Weil man fühlt sich ja so auch ein bisschen ohnmächtig, ne? Also angesichts politischer Strukturen, ne, Widerstand, und bei Trump, gegen Trump in den USA zum Beispiel, war das Thema auch mit Thomas Zimmer, und er hat auch gesagt, da passiert total viel. Ne? Bürgerinnen und Bürger stehen auf, gehen auf die Straße, machen was, protestieren, aber auch digital im Netz passiert total viel. Und jetzt auch deswegen noch mehr die Frage an dich: Was können wir denn konstruktiv tun? Also für digitale Souveränität, für vielleicht auch europäische Unabhängigkeit. Du hast schon gesagt, man sollte sich melden bei, ich weiß nicht, seiner Uni oder vielleicht auch seinem Arbeitgeber oder so, ne? Und zumindest eine zu automatische Integration von KI kritisieren oder hinterfragen. Ne? Das KI wird ja momentan als Hype und Lösung für alles so. Und es ist wichtig, KI ist spannend, KI kann einiges lösen, aber es wird so ein bisschen als Allheilmittel so momentan verkauft. So, was können wir denn noch machen in Richtung Selbstwirksamkeit aus deiner Sicht?
Du hast da hier die falsche Person, glaube ich, am Mikrofon, weil ich bin ehrlich kein Fan davon, dass man an seinen individuellen Hebeln so viel verändern kann, dass es was Krasses bewirkt. Also im Sinne von, ob du jetzt irgendwo unsubscribest oder nicht, so einen krassen Hebel hast du einfach nicht. Das ist genauso wie bei der Klimabewegung auch. Am Ende sind 70% der Emissionen, sind es die Unternehmen, die das dann produzieren. In dem Sinne sind wir würde ich die Frage beantworten als, wir sind alle Individuen, die Teil eines größeren Gefüges sind, in Unternehmen, in denen wir arbeiten, an Universitäten, an Researchgruppen. Wir entscheiden, was wir mit unserer Zeit machen. Und diese Zeit beispielsweise darin zu nutzen, Alternativen zu stärken, sich mit mehr Open-Source-Lösungen rumzuschlagen und zu schauen, okay, was funktioniert denn, was nicht? Weil am Ende des Tages wird jeder wahrscheinlich gefragt, so, ja, auf was würdest du denn ausweichen? Und wie toll, wenn du irgendwie im Kopf hast, schau mal, so könnte eine Alternative aussehen. Nicht, weil der Boykott an sich so viel Sinn macht, sondern weil man damit gegen diese Unvermeidbarkeit des Ganzen, was die da aufgebaut haben, dieses Mythos von, es muss so kommen und das ist die Zukunft, weil man dagegen antritt. Ich beispielsweise bin auf Proton gewechselt und habe mein ganzes Universum jetzt darauf umgestellt. Also das ist, ich bin von Gmail quasi weg und habe mein Mailprogramm geändert und ich zahle jetzt monatlich dafür. Auf einmal merkt man, stimmt, dieser Service, der kostet ja was. Wenn ich nicht meine Daten verkaufen möchte über einen Drittanbieter wie Google, dann bin ich nicht mehr das Produkt, sondern ich kaufe ein Produkt. Und diese Logik zu verändern, die gilt es in den nächsten Jahren. Ohne dass ich das jetzt zu einer Privilegienfrage machen möchte, Proton hat auch ein kostenloses Format, übrigens auch Docs und es hat ganz viele andere Lösungen, die eine Alternative zu den ganzen Office-Programmen sein können. Es ist keine Werbung, ich bin nicht bezahlt von Proton, ich wünschte, ich wäre es, aber es ist tatsächlich etwas, was ich gerade für mich als etwas empfunden habe, was ich machen kann. Und genau, ich muss da immer wieder betonen, dass ich aber beispielsweise auch keine Kurzstreckenflüge mache. Nicht, weil ich wirklich daran glaube, dass die Emissionen damit spürbar gesenkt werden, weil dann schaut man sich Taylor Swift an und die fliegt für 3 Zentimeter schon mit ihrem Privatjet los. Aber ich mache das halt, weil ich wirklich an die Sache glaube, weil ich denke, dass der Zug schon einfach die bessere Entscheidung für mich, für den Planeten ist und ich will ihn nicht weiter vermüllen. Das ist ja so eher, woher ich komme.
Man konnte neulich, apropos Privatjets, auch sehen, als das Super Bowl vorbei war. Ne, wie alle dann so. Stimmt, da konnte Punkte. Man dann sehen, wer per öffentlicher Flugüberwachung, wie so, keine Ahnung, eine gefühlte halbe Million kleiner Privatjets überall weggeflogen sind von den Superreichen. So, oh meine Güte, das ist schon brutal tatsächlich. Und da fragt man sich auch schon, ne, was kann man ausrichten? Und ich probiere immer wieder beides zu thematisieren. Diese individuelle Ebene, ohne zu denken, dass sich diese Makroprobleme individuell lösen lassen. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben schon, dass wir quasi von unten heraus eine Einflussmöglichkeit haben auf die Firmen, auf die Politik, vor allen Dingen auf die öffentliche Meinung auch. Ne? Also durch soziale Netzwerke, durch öffentliche Meinungsbildung, durch Shitstorms, nicht zuletzt auch sowas. Ne? Das ist, da hat man schon die Möglichkeit, auch Einfluss zu gewinnen und vielleicht auch Firmen zum Umdenken zu gewinnen. Denken wir neulich noch an letztes Jahr, wo es dann gab, diesen Verband der Familienunternehmer, die dann plötzlich die Brandmauer zur AfD, falls es sie dort jemals gab, quasi als obsolet erklärt haben. Und da gab es ganz schnell einen tagelangen bundesweiten Shitstorm von vielen, die gesagt haben, nee Leute, das ist keine gute Idee und das wollen wir mal gar nicht und so. Ne? Und dann gab es die Frage, welche Drogeriekette ist jetzt noch gut und welche nicht und so. Und da sind die auch zurückgerudert. Ne? Ja. Also ich finde, man kann schon auch hinsichtlich öffentlicher Meinung was tun. Erstens das und zweitens neue Angebote. Du hast gerade mailtechnisch was gesagt, aber auch soziale Netzwerke gibt es ja immer wieder neue. Ich bin, wie gesagt, großer Blue Sky-Fan. Auch da keine bezahlte Werbung auf jeden Fall. Grüße trotzdem an alle, die auf Blue Sky folgen oder folgt da gerne rein. Das macht schon durchaus Spaß. Du bist auch auf Blue Sky, oder? Bist du auch da?
Ja. Ich bin auch auf Blue Sky, aber ich habe noch nie groß getweetet. Also ich habe noch nie wirklich...
Musst du nicht. Also es macht schon.
Ich finde, jeder sagt das.
Ist auch für dich eigentlich ein dankbares digitales Biotop. Aber es gibt bald Konkurrenz tatsächlich, nämlich das sogenannte W Social. Da hast du ja auch schon von gehört. Also ein europäisches Netzwerk als Antwort auf X und auf Co. Ist noch total in der Mache. Ist noch, glaube ich, alles invitation only. Auch ich bin nicht da. Aber es soll irgendwie im Rahmen oder im Laufe dieses Jahres noch gelauncht werden. Was hast du davon was gehört? Oder allgemein, wie groß siehst du die Chance von europäischen Gegenspielern gegen Threads, Instagram, X und Co.?
Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wem gehört das am Ende? Also wenn wir dieselben Besitzverhältnisse haben in dem Unternehmen, wie wir es damals bei Twitter hatten. Also für mich spielt Ownership einer der zentralen Fragen. Ich brauche kein europäisches Pendant zu SpaceX oder X oder keine Ahnung was. Also ich brauche nicht europäische Broligarchs, sondern ich brauche echte Alternativen, die wirklich Unternehmensstruktur so begriffen haben, dass Fairness in der Mitte steht. Mhm. Insofern habe ich auch meine eigenen Probleme so ein bisschen mit Blue Sky, das als echte Alternative wahrzunehmen, denn ich versuche das dann immer so weit zu denken, so okay, let's say, das ist die Plattform jetzt in der Zukunft. Was hält Blue Sky davon ab, auch nicht komplett durchzudrehen und politische Regeln zu verändern und die Sichtbarkeit zu verändern und Menschen zu silenzen und so weiter und so fort. Die Macht haben sie dann ja immer noch. Da finde ich teilweise schon die Antwort von Mastodon gerade sympathischer. Also da finde ich, sieht man schon an der Ownership-Struktur, dass sie da auch vorhaben, den Mitarbeitenden mehr auch zuzuschreiben, als auch den Menschen, die dort angemeldet sind. Und das ist schon viel demokratischer. Es ist nicht ganz so sexy, glaube ich, von der Benutzeroberfläche wie Blue Sky. Und das ist etwas, woran sie arbeiten wollen, wurde mir gesagt. Aber es ist schon etwas, wo ich lieber die Empfehlung aussprechen würde. Aber mir ist bewusst, das sind jetzt noch keine perfekten Lösungen.
Ja, Mastodon habe ich persönlich auch gar keine Erfahrung. Das wurde mir oft als eben Bediener unfreundlich und so weiter auch damals, also vor Jahren schon erzählt. Aber es soll gut sein, weil es eben dezentral ist, ne? Weil noch dezentraler ist und eben weil es dann nicht den einen Super-CEO gibt, der den Stecker ziehen kann oder den Algorithmus ändern kann. Und das wäre ja letzten Endes auch das, was den Untergang aus demokratischer, progressiver, rechtsstaatlicher Sicht für Twitter, heute X, bedingt hat, ne, dass einfach dann der Algorithmus rechtsradikalisiert wurde. Ne? Und das hat dann letzten Endes ja gezeigt, dass meine Haltung, dass wir User was machen können, dass das Quatsch ist in dem Sinne, dass wir gesilenced werden und da wirst du halt mundtot gemacht und dann ist das Ganze vorbei. Aber ich bin total offen, dass neue Netzwerke entstehen und neue Plattformen und auch neu gegründet wird. Und auch das sollte heute hier kein Anti-Gründungs-Hate sein und ich finde, du schaffst
nein,
es auch.
Bitte gründet, bitte!
Eben. Ja. Auch du in deinem Buch machst das ganz toll. Das ist jetzt keine Firmen sind doof und Gründen ist doof und alles, ne? Und eben auch ich habe ja gesagt, ich will nicht, dass wir im Wald leben und uns zurückindustrialisieren bis zur präindustriellen Nummer und so, ne? Sondern es geht um Gemeinwohl, es geht um Freiheit, etwas, was mich auch ganz viel in meinem Buch zum Thema beschäftigt hat, ne? Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Also da geht es mir auch ganz viel um Freiheitsbegriff, um Freiheitsvorstellungen und auch um sowas wie Allmende, ne? Allmende, also ja. Du hast vorhin von Kooperativen gesprochen, Genossenschaften sind so ein Modell auch, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, in die Richtung sollten wir mehr denken. Ah ja, da war so viel bei, da ist so viel bei. Hast du jetzt zum Abschluss, wir kommen langsam zum Ende, hast du noch Tipps, hast du noch, was begeistert dich momentan oder vielleicht auch wessen Arbeit wünschst du mehr Aufmerksamkeit oder gibt es irgendwas oder irgendeine Firma oder irgendwie auch eine Forscherin oder eine Autorin, wer schreibt einen tollen Newsletter? Ich frage ganz gern meine Leute, mit denen ich spreche, nochmal, hey, was würdest du gern meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Ja, also ich hier vielleicht eine kleine Idee für alle Menschen, die zuhören. Es gibt keine Inkubatoren, keine Accelerator da draußen, die sich wirklich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie Kooperativen gründen wollen und den Gründern helfen wollen, diese zu gründen. Vor allem im Tech-Bereich gibt es sie nicht. Wer das gründet, ich glaube, du rennst da offene Türen ein, dass das in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch mehr Hype quasi bekommt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir diese Gründer als Helden feiern. Deswegen habe ich mir, also wer mir dann in Zukunft dann jetzt auch followen möchte, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, jetzt auch mit, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, was die neueste Gründung sein wird, aber dass das nächste Projekt sich genau darum dreht, diese Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und diese Strukturen eben auch aufzuzeigen, dass es geht anders. Also ich glaube, wenn man eine Sache immer wieder betonen kann in der Zukunft, dann, dass es nicht einfach nur unvermeidbar ist, dann, dass diese rechten Kräfte, dass man da schon dagegen halten kann mit einem gesunden Menschenverstand. Wir haben in Portugal gesehen, dass ein Sozialdemokrat gewonnen hat im Jahre 2026 in Europa. Es geht, es geht. Juhu. Und man kann die Menschen überzeugen. Und Zoran Mamdani hat es echt super gezeigt. Wir können und haben die Antworten gegen diese Menschen. Und wir sollten das wirklich als unsere Aufgabe begreifen, das nochmal gemeinsam zu denken. Und ich glaube, was wir gerade schon sehen, ist, dass wir alle mehr zusammenrücken. Und es wird kuscheliger. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns alle ein bisschen mehr auf diesen gemeinsamen Nenner von "Ich hasse Elon Musk" einigen können. Und das ist schon ein unglaublich toller Nenner, der vor ein paar Jahren noch nicht so viele Leute hatte. Genau, dementsprechend followed sehr gerne.
Wo darf man den folgen? Ganz kurz einhaken. Wo darf man den folgen? Welche Plattform hast du denn, bevor du weitere Empfehlungen aussprichst?
Ich hab mein Instagram im letzten halben Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr aufgebaut. Mhm. Da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Und auch auf LinkedIn poste ich immer wieder. Also das finde ich ganz wichtig, weil ich darf mit Menschen ja eben auch ins Gespräch kommen kann, die dann auch Unternehmen führen und hoffentlich dort mit meinen Inhalten deren Denken ein bisschen mit beeinflussen kann. Und ansonsten Follower-Empfehlung, ich mag Yannis Varoufakis, also der ehemalige griechische Finanzminister, der findet sehr richtige Worte, finde ich, wenn es um diese ganze, er nennt es Cloud Capital, also diese ganzen, das ganze Kapital, die ganze Struktur rund um die Tech-Oligarchen geht, hat er, finde ich, sehr schlaue Gedanken. Genau, und das würde ich quasi einmal mit in den Raum werfen.
Sehr gut. Ja, Varoufakis schreibt auch ziemlich regelmäßig Bücher. Ich habe leider noch gar keins gelesen, aber ich habe es auf der Leseliste. Also ich habe gemerkt, so wow, coole Themen, cooler Typ offenbar, also inhaltlich auf jeden Fall. Und würde auch mal reinlesen auf jeden Fall. Habe das noch nicht ganz geschafft bisher. Ja, dann auch ein paar Empfehlungen von mir. Auch das, also übrigens, ne, falls ich überfragt, ne, also ich hab ein, zwei kleinere Werbungen im Podcast, so, ne, aber die werden aber eingeleitet, so, ne, das, was wir am Ende machen, immer als Empfehlungen, was von mir kommt und was von meinen Gästen kommt, das sind keine bezahlten Empfehlungen, ne, das vielleicht nochmal so dargestellt für alle, die jetzt sich fragen, kriegen wir denn irgendwas, dass wir hier schöne Worte finden über die Arbeit anderer? Nein, das sind wirklich dann schöne Worte über die Arbeit anderer, weil wir sie gut finden. Und ich möchte euch noch eine Podcast-Empfehlung mitgeben, denn zweierlei eigentlich, denn wenn wir über Technik nachdenken, auch über die Broligarchen nachdenken, über die Textilien nachdenken, dann hat das auch was mit Militär zu tun letzten Endes, ein Thema, das wir heute ausgeklammert haben, weil es zu groß wäre und weil es so viele andere Themen ja auch gibt. Aber tatsächlich ist Technik und KI auch etwas, was im Militärischen stattfindet, weswegen ich mir auch momentan leider wahrscheinlich, wie wir alle, schon auch wieder Gedanken mache über Krieg und Frieden und die großen existenziellen Themen. Und da fand ich neulich zwei Folgen ganz interessant. Einmal die Folge Krieg ist Pazifismus naiv vom Podcast von Mona Linke und der heißt Moderne Zeiten. Und da spricht sie mit einem Theologen und mit einem Militärseelsorger mit Sigurd Rink und beleuchtet das Ganze aus verschiedenen Perspektiven. Und überhaupt ist der Podcast von Mona empfehlenswert, Mona Linke, Moderne Zeiten. Da geht es zum Beispiel Folgen wie zerrissen ist Deutschland, Geld macht frei oder doch nicht, Geld und Glück, Ungleichheit, macht die Reichen ärmer, Fragezeichen. Das heißt, da sind ganz viele Themen drin, die sich mit meinen Themen durchaus überschneiden. Das finde ich spannend. Und nochmal Stichwort Krieg und Frieden hat mich auch folgendes Gespräch zum Nachdenken gebracht. Muss es Kriege geben? Fragezeichen heißt die Folge von Nur eine Frage, dem Podcast von Zeit. Und das ist ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Kennt vielleicht auch einige. Und da geht es ähnlich so wie beim Mona auf, ich weiß nicht, anderthalb Stunden auf komplexe und differenzierte Weise um diese ganzen Themen, um Pazifismus, um Verteidigung, aber auch um Technik und um Geopolitik. Und deswegen würde ich euch diese beiden Podcast-Folgen definitiv ans Herz legen.
Ja, Mensch. Ah, ja. Werde ich auch mal reinhören. Nehme ich mit.
Ja, es freut mich. Und ja, auch hier in meinen Notizen stehen noch 87 Stichpunkte, die wir hätten besprechen können. Ich freue mich tierisch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über ein Stündchen mit mir zu quatschen und uns ein bisschen Einblick zu geben in dieses echt krasse Thema, in diese ausufernden Themen, ne? Es geht um Leben, es geht um Gesellschaft, es geht um Politik, es geht um die ganzen Bildschirme, die uns tagtäglich verfolgen und wo wir auch viel Cooles tun. Ich kenne dich auch aus dem Netz, ne? Also wir
Ja.
beleuchten hier immer die kritischen Sachen und als wäre alles problematisch auf der Welt, vieles läuft ja auch gut. Und wer das Ganze weiterdenken möchte, wer wirklich viele Impulse zum Thema haben möchte, dem möchte ich jetzt nochmal Aya Jaffs Buch Boligarchie ans Herz legen. Ich hab's, meins ist tatsächlich so, bei Sachbüchern, ich schreibe und markiere auch wirklich, ich zeig's dir gerade in die Kamera. Ich habe das wirklich so wie so ein Student durchstudiert. Und das meine ich wirklich als Kompliment, denn es hat total viel Substanz. Und das gefällt mir auch aus kollegialer Perspektive. Ich bin ja selber Sachbuchautor und man muss ja ein Buch schreiben können, so einerseits, dass es Informationen transportiert und dass es Leute informiert. Ja, das ist die Sachebene. Aber es muss auch Leute zumindest animieren, die nächste Seite auch zu lesen. Ne? Also es muss auch ein bisschen unterhalten oder zumindest nicht zu Tode langweilen. Und das finde ich, schaffst du echt gut. Also, ja.
Merci, danke schön. Das ist ein tolles Kompliment, was ich mit in den Tag nehmen werde. Danke.
Das freut mich und ich gebe es dir sehr gerne und es ist aufrichtig gemeint. Also schaut mal da rein auf jeden Fall. Es ist ein echt gutes Buch und ja, für alles, was wir heute nicht geschafft haben, könnt ihr da weiterführend lesen.
Alles
Ganz
klar.
herzlichen Dank und
Danke für die
dir
Einladung. Danke,
nicht
dass du dich für
dafür.
diese Dinge einsetzt.
Dito, Dito, Dito. Also, mach's gut. Danke fürs Zuhören. Folgt Aya rein, folgt mir rein. Abonniert meinen Newsletter, wenn ihr wollt. Und ja, wenn ihr wollt, dann hören wir uns wann anders nochmal.
Ciao.
Ciao, ciao.